Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wieder Zeit für eine Wertschätzung. Und heute habe ich mir vorgenommen, oder besser gesagt in den letzten Tagen schon, habe ich mir vorgenommen, The Secret World Legends, das Free-to-Play-Reboot des schon 2012 erschienenen Online-Rollenspiels The Secret World, das seitdem so ein bisschen sein Dasein gefristet hat als ein Geheimtipp im Bereich der Online-Rollenspiele. Das war schon zu Release nicht sonderlich erfolgreich, da hatte es noch ein Abo-Modell, dann haben sie irgendwann umgestellt auf ein Buy-to-Play-Modell und jetzt eben nach 5 Jahren die Umstellung auf ein Free-to-Play-Modell, und die wollte ich zum Anlass nehmen, nochmal reinzugucken. Ich habe das früher schon ein paar Jahre lang oder vor ein paar Jahren schon relativ intensiv gespielt. Jetzt wollte ich nochmal reinschauen, wie ist die Umsetzung und kann man es jetzt bedenkenlos jenen empfehlen, die es damals links haben liegen lassen. Und an meiner Seite für diese Wertschätzung ist der André Peschke, der es bestimmt schon gar nicht erwarten kann, mehr über The Secret World zu erfahren.
Bin sehr gespannt. Das ist das Spiel, von dem du immer behauptet hast, es sei das MMO mit dem besten Writing. Ich kann also davon ausgehen, du findest es fantastisch.
Inhaltlich ja. Also inhaltlich haben sie auch wirklich sehr wenig an dem Spiel geändert, bis auch gar nichts geändert, um diesen Elefanten aus dem Raum zu schaffen. Man kann die ganzen Inhalte in diesem Free-to-Play-Reboot, die ganzen Quests, die ganzen Dungeons, vor allen Dingen die Storyline, die fantastisch ist, die kann man wirklich kostenlos spielen. Da muss man keinen Cent in die Hand nehmen. Und das lohnt sich in der Tat, denn wie du es gerade schon gesagt hast, es ist meiner Ansicht nach mit weitem Abstand das storytechnisch beste Online-Rollenspiel. Es wäre sogar als ein Offline-Rollenspiel eine fantastische Geschichte.
Ja, Haken dran, ja, Empfehlung, fertig, oder? Kostet ja nix.
Naja, du könntest mich ja jetzt schon fragen, was findest du denn so großartig? Was machen sie denn so anders als andere Online- oder als andere Offline-Rollenspiele? Aber wenn es dich nicht interessiert, haben wir früher Feierabend.
Oh, na gut, da hört er sich wieder gerne reden. Ja, aber dann erzähl uns doch mal was. Also wir wissen, es ist ein Spiel, das sehr gut geschrieben ist. Ich weiß aus früheren Erzählungen, es ist so ein bisschen in einem, so ein Potpourri mit sehr viel Lovecraft-Einschlag. Es ist so eine Horrorwelt. Ich habe das damals vor Release, habe ich mal das präsentiert bekommen, habe kurz reingespielt, erinnere mich, dass das so ein bisschen actionbasierteres Kampfsystem hatte, sonst weiß ich nichts darüber. Was sollte ich denn wissen?
Also, was man wahrscheinlich grundlegend schon mal wissen sollte, es hat ein zeitgenössisches Setting und die Prämisse ist, stell dir vor, alle Verschwörungstheorien wären wahr. Und mich jetzt erwischt dieses Setting gerade, weil zeitgenössisch gerade im MMO-Bereich sehr ungewöhnlich ist und ich auch noch einen Fable habe für diese ganzen Verschwörungstheorien wie Templer, Illuminati, finde ich alles fantastisch, insbesondere in der Fiktion. Es ist nicht so, als würde ich da tatsächlich dran glauben, aber das macht für eine fantastische Geschichte häufig genug. Und das ist so ein bisschen die Hintergrundprämisse des Ganzen. Du suchst ja am Anfang eine von 3 Fraktionen aus, entweder die Illuminati, die Templer oder den Drachen oder The Dragon, wie es auf Englisch heißt. Und die Fraktionswahl ist allerdings in der jetzigen Iteration des Spiels relativ egal. Es unterscheidet sich dann hauptsächlich davon, in welchem Hub du unterwegs bist. Die Illuminati sind in New York, die Templer in London und der Drache in Seoul. Es hat dann auch eine Auswirkung, wenn du irgendwie PvP machen willst, aber hier soll es jetzt erstmal rein um das PvE gehen, denn ich bin kein großer PvP-Spieler. Du suchst dir also am Anfang eine dieser Fraktionen aus, ändert sich natürlich ein bisschen die Erzählung des Ganzen und dann wirst du von dieser Fraktion rekrutiert. Dann gibt's so eine kleine Einführung mit einem kleinen Tutorial, das dich so ein bisschen an die Spielwelt heranführt, an die ganze Ausgangsposition, und dann entlässt dich das Spiel relativ schnell aus deinem Hub heraus nach Solomon Island. Das ist eine Insel vor der Küste von Maine und die kann man sich so ein bisschen vorstellen, als hätten Stephen King und H.P. Lovecraft ein Kind miteinander gezeugt, denn diese Insel ist nicht nur von Zombies überrannt, sondern auch von seltsamen Kreaturen, die aus dem Wasser zu kommen scheinen. Das hat ein bisschen die Anleihen von Lovecrafts Cthulhu-Mythos, die dort in den Geschichten relativ häufig sehr prominent sind, wo das Böse auch sehr häufig aus dem Wasser herauskommt. Und du sollst rausfinden, was zur Hölle auf diesem Solomon Island passiert ist. Und so beginnt die Geschichte. Die ersten 3 Zonen sind dann eben auf dieser Insel in Neuengland. Später kommst du nach Ägypten und nochmal später nach Transsilvanien. Es ist weniger, würde ich jetzt sagen, ein reines Horror-Setting. Insbesondere das erste Gebiet hat natürlich natürlich sehr viele von diesen Einflüssen und mein Gott, wimmelt es von Lovecraft und Stephen King Anspielungen. Das geht bis hin dazu, dass viele Figuren heißen, wie Stephen King Figuren heißen. Es gibt sogar eine Repräsentation von Stephen King, einen sogenannten Sam Creek, der auf dieser Insel wohnt und ein erfolgreicher Horrorschriftsteller ist. Es spart also nicht mit Referenzen. Später, natürlich, du hast immer so einen leichten Horroreinschlag, auch in Transsilvanien, auch in Ägypten, aber es ist mehr ein Verschwörungsspiel denn ein Horrorspiel.
Wenn ich über dieses ganze Verschwörungstheorie-Zeugs nachdenke, muss ich ja gestehen, ich finde es meistens ziemlich bescheuert. Als ich damals diese Fraktion gesehen habe bei Secret World, habe ich auch irgendwie schon so gedacht, so, ich will für keinen von euch irgendwie arbeiten oder spielen. Ist das so Dan Brown-mäßig, dass man sich ständig ans Hirn fasst oder ist das tatsächlich viel besser?
Ich finde es tatsächlich erheblich besser. Es nimmt sich nämlich lange nicht so ernst, wie das ein Dan Brown jetzt vielleicht tut. Also damit sollte man es auch nicht verwechseln. Die Illuminati, die ich jetzt auch gerade in der Free-to-Play-Variante wieder spiele, sind sozusagen ein bisschen die New Age Hippies der Secret World und verhalten sich auch so und gucken auf die Templer runter, die Templer irgendwelche alten, abgewrackten Säcke, die noch irgendwo im Mittelalter stehen geblieben sind. Der Drache oder The Dragon ist, der ist, glaube ich, unterschrieben mit die Kunst des Chaos. Den kriegt keiner so wirklich zu fassen. Die tun keine rational nachvollziehbaren Dinge, sondern die ganze Zeit nur zufälligen irgendwelchen Chaoskram. Es nimmt sich also nicht wirklich ernst und, oder was heißt, es nimmt sich nicht wirklich ernst? Das ist jetzt auch zu viel gesagt, weil es ist keine Satire oder eine Karikatur. Auch wenn es karikaturhafte und satirehafte Elemente drin hat. Es nimmt sich insofern schon ernst, dass es ein Lore aufbaut, dass es versucht, das Ganze glaubhaft zu machen. Aber es nimmt sich nicht auf eine Weise ernst, wie das jetzt ein Dan Brown tut.
Gib mir mal ein Beispiel für das gute Writing. Irgendein kleinerer Spoiler. Irgendwas, wo du drauf zeigen könntest und sagen würdest, boah, das war doch super gemacht.
Puh, ein konkretes Beispiel dafür ist ja auch insbesondere etwas schwierig, ein Writing in Audio zu verbeispielen. Die meisten Quests sind halt wirklich ausgezeichnet geschrieben, mit einem ausgezeichneten Ohr für das gesprochene Wort. So gut wie jede Hauptquest in diesem Spiel ist voll vertont und findet im Rahmen oder die Einführung findet im Rahmen einer kurzen Zwischensequenz statt. Und die Zwischensequenzen sind auch, ich meine, man sieht dem Spiel an, trotz einer leichten grafischen Überarbeitung, dass es von 2012 ist. Das heißt, man darf da jetzt kein Spiel mit der Optik von 2017 erwarten, aber die Regie ist sehr gut in diesen kurzen oder mittellangen Cutscenes, mit der jede von diesen Hauptmissionen eben eingeführt wird und mit der auch die Figuren, die einem diese Missionen geben, eingeführt werden. Ein Beispiel davon, ich überlege gerade, was man dazu tatsächlich für das Writing als Beispiel. Ich habe jetzt halt einfach keinen dieser Dialoge auswendig im Kopf.
Okay, aber das heißt, es ist eher die Art, wie es geschrieben ist und nicht die Geschichten, die es erzählen. Ich dachte, da gibt es jetzt vielleicht auch einfach nur ganz tolle Stories, von denen du mal kurz was erzählen könntest. Also da gibt es diese Nebenmission und dann haben wir dieses oder jenes gemacht und dann passierte jenes und keine Ahnung und diese Charaktere waren da und die waren ganz toll und das war emotional bewegend, sowas.
Also es gibt zum Beispiel eine, da haben sie dann ja auch später Funcom, der Entwickler, so einen kleinen Singleplayer-Ableger draus gemacht. Es gibt auf der ersten Insel oder auf der Solomon Island gibt es einen Vergnügungspark, einen alten abgefrackten Vergnügungspark, von dem du erfährst, dass schon kurz nach der Eröffnung ein Junge hinter einem Süßigkeitenstand ermordet aufgefunden wurde. Es gab die ganze Zeit Unfälle. Irgendwann wurde dieser Vergnügungspark geschlossen und du sollst dann rausfinden, was zur Hölle dort passiert ist und welche Rolle der ehemalige Besitzer dieses Vergnügungsparks spielte, weil sein Sohn, der ist der Auftraggeber, der steht jetzt vor der Tür, der hat diesen Vergnügungspark von seinem Vater geerbt und denkt sich, irgendwas stimmt mit diesem Park überhaupt nicht. Das ist halt so ein Beispiel. Und auf die Art und Weise mit so einem unterschwelligen Mysterium, irgendwas unterschwelliges Böses, was auf dieser ganzen Insel anscheinend aus irgendeinem Grund relativ magisch angezogen wird, auf dem basieren sehr, sehr viele von diesen Quests und die sind halt wirklich ausgezeichnet geschrieben und vor allen Dingen auf Englisch auch absolut erstklassig vertont.
Gibt's auch eine deutsche Synchro?
Es gibt eine deutsche Synchro, zumindest von den Hauptspielinhalten, weil das, worüber wir jetzt reden, sind natürlich die Inhalte, die es schon 2012 gab. Die Hauptmission, insbesondere in den anfänglicheren Gebieten. Später kamen dann, ich glaube, insgesamt gibt es mittlerweile so 15 große Inhaltsupdates, die dazugekommen sind. Die haben aber nach meinem Wissen alle keine jetzt riesengroßen neuen Zonen oder sowas dazugebracht. zumindest im Hauptspiel gibt es eine deutsche Synchro, da gab es damals eine deutsche Synchro, die war ordentlich, aber echt nicht auf dem Niveau, wo das englische Original ist, was auch wirklich schwierig ist, wenn man es mit guten Englischkenntnissen tatsächlich hört, also das arbeitet extrem viel mit idiomatischen Ausdrücken, das arbeitet extrem viel mit Slang-Ausdrücken und so weiter und so fort.
Okay, funktioniert das genauso wie ein typisches MMO? Weil, wie gesagt, ich habe in Erinnerung, dass die versucht haben, dieses Kampfsystem ein bisschen actionbasierter zu machen. Wenn ich mir den Trailer zum Spiel anschaue, da werden sicherlich viele Szenen aus diesen Cutscenes drin sein, die du beschrieben hast. Aber auch da vermittelt es mir den Eindruck, als sei es ein wenig actionlastiger als nur klick den Gegner an und dann wechselst du deine Spezialfähigkeiten durch, wie das in anderen MMOs gerne der Fall ist.
Es war tatsächlich zu Release schon actionlastiger, als es in einem klassischen MMO-Kampfsystem der Fall wäre. Jetzt haben sie gesagt, im Vorfeld der Free-to-Play-Umstellung, sie überarbeiten das Kampfsystem nochmal, machen es noch mehr wie in einem Action-RPG. Offen gestanden, nur ist meine letzte Begegnung mit Secret World, als ich das letzte Mal intensiv gespielt habe, wirklich schon ein paar Jährchen her. Offen gestanden merke ich keinen großen Unterschied. Es ist definitiv actionlastiger. Es funktioniert letztlich so, zu Anfang des Spiels suchst du dir eine Klasse aus, das ist neu, früher gab es keine Klassen, wobei man dazu sagen muss, diese Klasse spielt auch nur insofern eine Rolle, dass sie deine beiden Anfangswaffen festlegt. Also ich habe jetzt einen Assassinen genommen, ein Assassine hat als erste Waffe Klingenwaffen und als zweite Waffe so ein Elementar-Magie-Fokus. Und das sind dann deine anfänglichen Skillsets. Später im Spiel, so war das früher bei Secret World auch, die hatten halt kein Level-System und kein Klassensystem, das wurde jetzt eingeführt, sondern die hatten ein riesengroßes Skillrad. Wenn du das erste Mal gesehen hast, hast du wirklich davor gesessen und gedacht, ach du grundgütige Neune, so ein bisschen wie bei Path of Exile, nicht ganz so extrem. Und jetzt haben sie es halt mit so einer Art Klassensystem, auch wenn das gar keine großen Auswirkungen hat. Das legt halt, wie gesagt, fest, welche der beiden Waffen du am Anfang hast. Und dann schaltest du für die Waffen im weiteren Spielverlauf mit sogenannten APs. Schaltest du, also es sind Punkte, die du bekommst, schaltest du neue aktive Fähigkeiten frei und dazu bekommst du auch noch SPs, die schalten passive Fähigkeiten frei. Und wenn du eine Waffe komplett freigeschaltet hast, dann kannst du dich dran machen, eine neue freizuschalten und so sozusagen deine Klasse im weiteren Spielverlauf ändern. Von diesen Abilities, die ich jetzt gerade erwähnt habe, kannst du gleichzeitig 6 aktive und 6 passive in deinem Deck haben. Also du baust aus den einzelnen Fähigkeiten, die du freischaltest, baust du dir ein aktives und ein passives Deck auf, wo sich im Idealfall die Fähigkeiten vielleicht auch aus unterschiedlichen Waffenschulen am besten ergänzen. Und das ist so ein bisschen das, wenn man halt so in die Tiefen des Systems einsteigen will, da lässt es sich vortrefflich an unterschiedlichen Builds arbeiten, sich zu überlegen, die Fähigkeit, die harmoniert vielleicht ganz gut mit der und dann nehme ich noch die Fähigkeit dazu. Man kann also die Builds sehr lustig hin und her wechseln, sehr viel rumprobieren oder man nimmt halt eine, die funktioniert.
Das mit dem ganzen Bild klingt aber sehr klassisch. Also resümiert immer mal, das war jetzt auch so ein bisschen die Informationskeule. Wie actionbasiert ist das? Wie viel Skill beim Ausweichen, bei motorischen Fähigkeiten, bei Reaktionsgeschwindigkeit gehört dazu, um in dem Spiel erfolgreich zu sein?
Nicht sonderlich viel. Also man kann sich das wirklich ein bisschen vorstellen wie bei einem Diablo. Auch wenn es natürlich eine andere Perspektive hat, also jetzt nicht die ISO-Ansicht, sondern eine Third-Person-Ansicht. Du kriegst sehr genau angezeigt von den Gegnern, wenn du zum Beispiel ausweichen musst, das hat so Ausweichrollen drin. Du siehst aber anhand der gegnerischen Angriffe immer, was du gerade machen musst. Es gibt halt Gegner, die haben so einen Kegel, da wird dann so ein Kegel vor dem Gegner eingeblendet, dann weißt du, ich muss jetzt aus dem Kegel rauslaufen. Bei manchen anderen Gegnern wird ein Kreis um den Gegner, da solltest du halt eine Ausweichrolle machen, weil sonst wirst du kurz gestunt von dem Gegner und so weiter und so fort. Du brauchst nicht sonderlich viele oder sonderlich ausgeprägte motorische Fähigkeiten. Du solltest halt lediglich ein bisschen aufpassen, was auf dem Bildschirm passiert. Aber es spielt sich dadurch natürlich und fühlt sich dadurch natürlich erheblich actionlastiger an, als das eher statische, klassische System, bei dem du wie auf so einem Klavier deine einzelnen Skills durchspielst.
Ah, okay. Das klingt ja offen gestanden ein bisschen wie Age of Conan. Spielt sich das ähnlich?
Ich habe offen gestanden Age of Conan nie gespielt.
Okay. Na, ich sag einfach mal hoffentlich nicht.
Age of Conan war auch von Funcom, ja, oder? Also ich würde jetzt auch bei dem Kampfsystem nie sagen und selbst bei dem Skillsystem, das ist ein Grund, warum man The Secret World spielen muss. Das ist Ich mochte offen gestanden das frühere riesige Skillrad von The Secret World nie. Ich mag dann eher lieber ein Gib mir halt Level, die haben sie jetzt eingebaut, wobei es auch nach Erreichen des Maximallevels immer noch weiter möglich ist, diese SP und diese APs zu verdienen, damit du im Laufe des Spiels immer weiter neue Waffen und so weiter freischalten kannst und neue Skills freischalten kannst. Also ein Charakter, wenn du den lange genug spielst, kann am Ende alles. Und ich bin eigentlich eher ein Freund von solchen Systemen, die klassenbasiert und levelbasiert sind und ich dann meine unterschiedlichen Spezialisten habe. Aber das ist eine Geschmacksfrage.
Okay, also ist das so ein Star Wars The Old Republic? Das spielt man einmal für die Story und dann war's das?
Da würden jetzt aber auch viele Star Wars The Old Republic Spieler widersprechen, dass man das einmal für die Story spielt und dann war's das. Aber es ist definitiv ein Spiel, selbst wenn man keine Lust auf den ganzen MMO-Krempel hat. Wenn man sagt, ich habe keine Lust, irgendwelche Dungeons zu machen. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, mich mit anderen Spielern zu unterhalten. Ich habe überhaupt keine Lust, irgendwie in einer Gruppe zu spielen. Aber ich will eine coole Story, dann ist das definitiv mehr noch als Star Wars The Old Republic das perfekte Online-Rollenspiel, ohne jemals mit anderen Menschen spielen zu müssen. Denn die ganzen Quests, die ganze Storyline, das kannst du alles und das sollst du sozusagen auch alles absolut solo spielen, ohne dass du dich je mit anderen Menschen austauschen musst, wenn du das nicht willst. Das ist rein optional. Es ist mehr ein Shared-World-Spiel als tatsächlich ein klassisches Online-Rollenspiel.
Oh, sehr schön. Aber jetzt noch, aber da muss ich mal ganz kurz umgekehrt fragen. Wenn du sagst, das sollst du auch gar nicht, heißt das denn, aber ich kann das schon mit einer Gruppe spielen und das macht auch in irgendeiner Form vielleicht trotzdem Sinn?
Du kannst das mit einer Gruppe spielen, du kannst die ganzen normalen Quests, kannst du, wenn du willst, auch in der Gruppe lösen. Es gibt im Story-Bereich immer mal wieder Solo-Instanzen, in denen kannst du, glaube ich, auch tatsächlich nur alleine reingehen. Aber wenn ich sage, du sollst das so spielen, es gibt außerhalb der Dungeons, über die du halt auch über so einen Dungeon-Finder-Tool, wie man das auch aus World of Warcraft und Co. kennt, reinkommt, gibt es insbesondere in der Leveling- und Story-Phase so gut wie keinen Content, für den du jemanden brauchen würdest. Die ganzen Quests sind auf Solo ausgelegt. Du findest ganz, ganz selten, es gibt vielleicht in jeder Zone mal einen totalen Oberboss, der irgendwo am Rande rumläuft, der total optional ist, für den du dann eine Gruppe brauchst, um den legen zu können. Aber das ist auch wirklich alles.
Ja, also bin ich wieder am Anfang. Super, ne? Ist ja kostenlos. Haken dran, Strich drunter. Super Empfehlung. Wir gehen nach Hause. Richtig?
Es gibt noch eine Sache, die ich erwähnen muss, was das Spielerische angeht, bevor wir vielleicht mal auf das Payment-Modell dann zu sprechen kommen, denn da müssen wir tatsächlich drüber reden. Es gibt noch eine spielerische Sache, was ich bei Secret World immer sehr, sehr geschätzt habe, beim alten Secret World, war die Questführung und das Quest-Design. Denn da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, was anderes zu machen als das klassische Online-Rollenspiel. Es gibt sehr, sehr wenige Quests der Marke Geh hin und töte 10 von denen. Das mag Teil einer Quest sein, dass man mal 10 Mobs oder 5 Mobs umhauen muss. Aber die Quests sind in der Regel, wenn wir überhaupt Quests reden, über Story-Quests reden, sind in der Regel in mehrere Abschnitte unterteilt, die auch relativ gut immer so ein bisschen switchen zwischen mal hier ein bisschen kämpfen, mal dort ein bisschen was untersuchen, mal dort ein bisschen was angucken. Und sie hatten die ganze Zeit im alten Spiel hatten sie eine Questführung, die sich diametral von allem unterscheidet, was du normalerweise bei MMOs hast. Bei MMOs hast du ja klassischerweise so einen Hub, das heißt einen Ort, an dem stehen 20 NPCs rum, da holst du dir die ganzen Quests ab, dann gehst du raus, haust Monster tot, kommst irgendwann mit 20 erfüllten Quests wieder und holst dir die Belohnungen ab. So funktionierte The Secret World nicht, so funktioniert es auch immer noch nicht, aber, kleiner Haken, nämlich früher war es so, dass der Questflow in einer Zone aufgebaut war wie so eine Schnitzeljagd. Du hast irgendwo eine Hauptquest angenommen und wenn du die fertig hattest, musstest du nie zurück zum Hauptauftraggeber, sondern du hast quasi mit deinem Handy immer die Quest an den Auftraggeber abgegeben und dann hast du deine Belohnung dort bekommen, wo du die Quest beendet hast. In der Regel lag irgendwo drumherum irgendein Gegenstand oder es stand ein anderer NPC, bei dem hast du die nächste Quest abgeholt. Und so wurdest du relativ organisch durch die einzelnen Zonen geführt, ohne dass du dauernd wieder zurück zu irgendwem latschen musstest. Und jetzt in dem Free-to-Play-Umstellung haben sie gesagt, wir haben das gestreamlined. Und das Streamlinen, leider Gottes, in meinem Empfinden war, es mehr zu machen wie in einem klassischen MMO, was ich wahrscheinlich insofern verstehen kann, weil zum Release, als ich es damals gespielt habe, echt viele Spieler ein Problem mit dieser Art der Questführung hatten. Die standen irgendwo rum und sagten, was mache ich jetzt als nächstes? Einfach, weil es total anders funktioniert als bei anderen MMOs. Das ist immer noch drin, das kann man auch immer noch so spielen, aber ich habe den Eindruck, ich musste häufiger irgendwohin zurücklatschen, um mir die nächste Quest zu holen.
Wie ist denn überhaupt das Pacing? Also wenn wir darüber sprechen, dass das ein gutes Spiel ist für Leute, die eine Story erleben wollen, wie oft muss man da zwischendrin irgendwas vielleicht doch grinden? Vielleicht muss man irgendwelche Pillepalle-Quests erledigen, die man eigentlich gar nicht machen will? Wie läuft's da?
Wenn man nicht grinden will, muss man das an keiner Stelle. Du kannst auch wirklich einfach nur die Hauptquests spielen, also die. Ja, man muss es sich ein bisschen so vorstellen. Also es gibt drei verschiedene Arten von Hauptquests. Es gibt Action-Quests, wie sie heißen. Das sind die meisten davon. Die involvieren in der Regel auch einen Teil des Kampfes. Es gibt Sabotagemissionen, die basieren in der Regel so ein bisschen auf einer Art Stealth. Es gibt jetzt kein explizites Stealth-System, aber das ist dann meistens sowas mit, du musst Kameras ausweichen und einen Weg um irgendwelche Laserstrahlen finden und solltest dich nicht erwischen lassen. Solche Geschichten. Und dann gibt es Investigativmissionen, das sind die Rätselmissionen des Spiels. Die gibt es insbesondere im ersten Abschnitt, später im weiteren Spielverlauf sind es eher weniger und die sind bockschwer. Diese Investigativmissionen sind in der Regel entweder Puzzles oder du musst tatsächlich über einen Webbrowser dir Informationen holen. Du hast meistens keinen Kartenmarker. Du hast auch nur eine sehr, sehr rudimentäre Idee, was du als nächstes machen musst. Das sind wirkliche Puzzle-Missionen und die sind teilweise bockschwer. Und was du davon machen willst und was du davon vielleicht links liegen lassen willst, bleibt komplett dir überlassen. Grinden, da werden wir jetzt wahrscheinlich dann demnächst im Pay-to-Win, Fragezeichen, Teil drauf zu sprechen kommen. Kannst du machen, musst du aber nicht.
Klingt weiterhin eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also vor allem auch jetzt mit der Umstellung auf Free-to-Play, wenn das ein Spiel ist, in dem ich nicht großartig grinden muss, dass sehr storylastig ist, dass ich sogar Solo spielen kann. Wieso sollte ich da überhaupt Geld ausgeben?
Ja, es ist halt die Frage, willst du einfach nur die Story erleben? Und an der Stelle sei das gesagt, wer einfach nur die Geschichte erleben will, wer da mal reinspielen will, vielleicht auch das ein oder andere Gute gehört hat, jetzt gibt's wirklich keinen Grund mehr, es nicht zu machen. Aber dann gibt es ja auch noch die Leute, die wollen das Ganze vielleicht effektiv spielen und die hätten gerne immer eine der besseren Waffen und gute Rüstungsteile, wobei es keine Rüstung gibt, die heißen dort Talismane. Wer das also so ein bisschen min-maxen will und was einen Wert drauf legt, dass er halt einen sehr effektiven Charakter hat, dass er so schnell wie möglich sich durch die Gegnerhorden pflügt und, der wird seine helle Freude mit dem neuen Bezahlmodell haben.
Ich vermute, das ist jetzt der Teil, wo wir rüberschwenken zu all den negativen Bewertungen, die ich auf Steam gelesen habe, wo sich viele Leute über diese Umstellung beklagen und auch auf vielen unterschiedlichen Ebenen, sowohl in der Ausführung als auch über die Tatsache, dass das überhaupt geschehen ist und wie dieser Umschwung vollzogen wurde. Ist das etwas, wo du auch ein bisschen die Nase gerümpft hast?
Ich weiß nicht. Also ich kann natürlich die Leute verstehen, die sagen, ich habe die ganze Zeit Secret World gespielt, jetzt rebootet ihr das neu als Free-to-Play und ihr nehmt mir alles weg. Ich muss wieder komplett von vorne anfangen, weil das hat Funcom tatsächlich gemacht. Es gibt noch die alten The Secret World Server, da sind die Charaktere mit allem, was sie sich verdient haben, auch noch drauf. Das wird jetzt aber nicht mehr geupdatet nach meinem Infostand. Also das ist sozusagen ein totes Spiel. Man kann es noch spielen, wenn man will. Die Charaktere und die Server wurden nicht gelöscht, aber Funcom konzentriert sich jetzt auf The Secret World Legends, also in dem Free-to-Play-Ableger und da muss man wirklich von vorne anfangen. Ein paar Sachen, wenn man einen alten Account hatte, wurden übernommen. Ich habe zum Beispiel jetzt 3 Charakter-Slots statt dem einen, den man von Anfang an hatte. Ich habe irgendwann, muss ich mal einen Pet gekriegt haben, ich weiß gar nicht mehr woher, das wurde auch übernommen, aber der ganze Charakterfortschritt und so weiter, da musst du wieder von null anfangen. Und einerseits verstehe ich selbstverständlich, wenn die Leute sagen, what the fuck, Funcom. Andererseits muss man wahrscheinlich auch ein bisschen zumindest Funcom verstehen, dass die sagen, okay, The Secret World hat sich nicht mehr rentiert. Das ist jetzt wahrscheinlich mit der Free-to-Play-Umstellung das letzte Hurra, bevor man es endgültig zumacht. Ich nehme an, die Alternative, wenn Funcom das nicht gemacht hat, wäre halt auch, dass die Leute ihren Charakter nicht mehr spielen können, weil dann hätten sie es wahrscheinlich dicht gemacht.
Das ist anzunehmen. Ich habe von Leuten gelesen, die behauptet haben, man konnte auch im alten Spiel schon irgendwas wie Skillpunkte kaufen und die jetzt sagen, boah, das ist voll dreist, weil das nehmen sie mir im Grunde weg und wollen, dass ich das nochmal neu kaufe. Kannst du nachvollziehen, was die da beklagen?
Du konntest, ich habe das tatsächlich nie gemacht in der Buy-to-Play-Variante, aber die hatten auch in der Buy-to-Play-Variante dann natürlich einen In-Game-Store, in dem man Sachen kaufen konnte. Anscheinend haben sie dort auch Skillpunkte verkauft, aber dadurch, dass jetzt, wie ich schon erwähnt habe, einfach jeder Charakter neu angelegt werden muss, bei Null anfängt, sind diese Käufe halt weg. Na klar, kann ich nachvollziehen, wenn ich jetzt in das alte The Secret World irgendwie 500 Euro gesteckt hätte oder 200 Euro und man nimmt mir das weg, wäre ich auch sauer.
Ja, anzunehmen. Das heißt also, dieses alte Secret World, das existiert noch, das können die Leute auch noch spielen. Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie es abschalten, oder? Das ist jetzt wahrscheinlich so eine Karenzzeit, wenn dieses neue Ding startet, dass man sagen kann, hey Jungs, ne, das alte Spiel ist ja noch da, dafür, dass ihr damals bezahlt habt, aber wahrscheinlich wird da irgendwann der Stecker gezogen.
Ich weiß es gar nicht. Ich nehme auch an, dass so ein bisschen eine rechtliche Sache, die da eine Rolle spielt, weil die Leute haben dort ja Geld ausgegeben und teilweise werden sie auch Leute gehabt haben, die da richtig viel Geld ausgegeben haben und im Moment können sie denen halt theoretisch immer noch sagen, hey, ist noch alles da. Das könnt ihr spielen. Es gibt nur keine neuen Updates mehr. Weiß nicht, wie das aussehen würde, wenn sie sagen, wir ziehen dem ganzen Ding den Stecker, ob es dann nicht in Schwulitäten kommen könnten.
Ich vermute eben genau deswegen, also über eine bestimmte Zeitspanne. Ich glaube, du musst vorher dann auch diesen Shop schließen. Aber naja, mal sehen. Also ich glaube nicht, dass hier zwei Systeme langfristig unterhalten werden, sondern eins von den beiden wird vielleicht wohl irgendwann mal dran glauben müssen. Ist es denn penetrant, Free-to-Play? Sitzt du da, spielst das und das Spiel sagt so, hey, hey, guck mal, hier, der Wochendeal bei unseren, keine Ahnung, was verkaufen sie denn überhaupt? Ingame-Edelsteine für, keine Ahnung, was gibt's denn? Lootboxen? Gibt's nur kosmetische Items in einem Shop? Wie sieht's denn aus?
Alles. Es gibt alles. Es gibt ungefähr jede Free-to-Play-Mechanik, die man sich auf diesem Planeten vorstellen kann. Sie haben wirklich alles eingebaut. Sie müssen unsere Folge zum Thema Lootboxen gehört haben und zum Thema ja Pay-to-Win-Fragezeichen, denn sie haben alles eingebaut. Also fangen wir vielleicht mal so an. Es gibt drei Währungen in dem Spiel. Es gibt eine, das ist sozusagen die Ingame-Währung. Die bekommst du, wenn du Gegner umhaust und so weiter und wenn du Quests abschließt. Dann gibt es eine Art Semi-Premium-Währung. Die heißt Marks of Favor oder Male der Gunst, wie sie auf Deutsch heißen. Die bekommst du über tägliche Challenges. Das heißt, jeden Tag resetten die täglichen Challenges. Es gibt zwei Sets von Challenges. Das erste ist, schließe drei Hauptmissionen ab, dann kriegst du diese Male der Gunst. Schließe drei Nebenmissionen ab, kriegst du wieder Male der Gunst. Töte 50 Gegner, kriegst du wieder Male der Gunst. Werte einen Gegenstand oder werte vier Gegenstände auf, kriegst du nochmal Male der Gunst. Und dann, wenn du alle von diesen Sachen erfüllt hast, dann kriegst du nochmal einen Bonus, weil du alle erfüllt hast. Und dann wird nochmal ein zweites Set an Challenges freigeschaltet. Da musst du dann 100 Gegner umbringen und 5 Hauptmissionen und 5 Nebenmissionen und so weiter. Und wenn du das alles an einem Tag gemacht hast, hast du keine Chance mehr von diesen Malen der Gunst zu kriegen. Denn dann musst du auf den nächsten Tag warten, bis die Challenges wieder resettet werden. Und mit diesen Malen der Gunst schaltest du die meisten Komfortfunktionen des Spiels frei. Die kannst du natürlich auch einkaufen, kannst du dir aber über diese Malen der Gunst ergrinden. Das heißt mehr Inventarplatz, schnelleres Rennen. Wenn du mit anderen Spielern, wenn du Sachen im Auctionhaus kaufen möchtest, dann passiert das nicht über die eigentlich banale Ingame-Währung, sondern über diese Male der Gunst. Und darüber hinaus gibt es noch das sogenannte Aurum. Das sind also denen ihre totale Premium-Währung, von denen du viele Sachen kaufen kannst, die du ansonsten grinden müsstest, wenn du denn tatsächlich sonderlich Wert drauf legst. Du brauchst noch nicht mal diese Inventarerweiterung, so wie das Loot in dem Spiel funktioniert. Also du hast am Anfang 25 Inventarplätze. Mit dem Patch, der jetzt heute erscheinen soll, soll es auf 35 angehoben werden. Ich kam noch nicht mal bislang in die Nähe, dass das Inventarlimit in irgendeiner Form erreicht worden wäre. Also viele von den Sachen sind halt wirklich nice to have, aber brauchst du nicht. Und dazu kommt aber, mit dem Aurum ist die einzige Möglichkeit, um sich Schlüssel für die Lootboxes, die droppen, zu kaufen. Und mein Gott, droppen Lootboxes. Wie Candy, würden die Amerikaner jetzt sagen. Jesus, Maria und Josef. Ich habe jetzt 3 Tage oder so relativ mehr oder weniger intensiv gespielt, bin jetzt fast Level 30 von 50 und ich schleppe irgendwie über 70 Lootboxen mit mir rum.
Ich habe tatsächlich gelesen einer Meldung der GameStar, dass sich die Leute aber insbesondere über zwei Dinge beschweren. Nämlich erstmal das langwierige Öffnen von Lootboxen und zum zweiten eben diese Inventarplätze. Also du sagst aber, Inventar zumindest ist kein Problem.
Nee, hatte ich bislang überhaupt nicht. Wirklich nicht. Noch nicht ein bisschen. Ich nehme auch an, es ist ein bisschen, wie man spielt. Die meisten Missionen belohnen dich mit einem Waffensäckchen und einem Talismansäckchen. Da kriegst du halt einen zufälligen Talisman oder eine zufällige Waffe raus. Und wenn man die halt nicht die ganze Zeit aufreißt und sich das Inventar verstopft, sondern halt wirklich wartet, bis man einen Gegenstand aufwerten will, weil das rudimentäre Crafting von dem Spiel funktioniert so, dass du halt einen der Gegenstände, die du hast, einen Talisman oder eine Waffe aufwertest, indem du sie halt mit anderen kombinierst. Wenn man sich da nicht mutwillig das Inventar verstopft, dann, ich hatte bislang noch nicht den Hauch eines Problems damit. Und wenn sie jetzt sowieso das Inventarlimit auch noch erhöhen, also, Das kann ich nicht nachvollziehen. Also es ist mir noch überhaupt nicht so gegangen. Was war das andere, was du gesagt hast?
Andere ist das langwierige Öffnen von Lootboxen. Das klingt für mich auch danach, die haben das System, du kriegst diese Box schon, aber du hast den Schlüssel noch nicht und du kannst den Schlüssel entweder kaufen oder vielleicht irgendwie in-game zusammenspielen. Ist das richtig?
Du kannst ihn nicht zusammen. Also theoretisch kannst du ihn zusammenfügen. Eigentlich musst du ihn kaufen. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, diese Marks of Favor, die ich vorher genannt habe, die du dir täglich ergrinden kannst, in dieses Aurum, die Premium-Währung, an andere Spieler zu handeln. Es gibt nämlich eine Börse, an der du das machen kannst. Da kannst du dann zum Beispiel einstellen, ich will so und so viele Marks of Favor tauschen gegen so und so viel Aurum. Und da ist auch ein Tageskurs. Aber der Kurs liegt so extrem hoch, dass du da irgendwie 2 Wochen zumindest derzeit, am Grinden wärst, nur um dir ein bisschen das Aurum zusammen zu finanzieren, dass du dir ansonsten irgendwie für 5 oder für 10 Euro kaufen kannst. Und ich meine, so eine Lootbox kostet 1,50 Euro, umgerechnet. Also ein Lootbox-Schlüssel. Die Lootboxen habe ich ja wie Sand am Meer. Ob die langwierig zu öffnen sind, I don't know, ich habe noch keine aufgerobbt. Für 1,50 Euro können sie behalten.
Ne, ich glaube, dass das langwierige Öffnen damit ist gemeint, dass der Zeitraum, den man vielleicht braucht, um sich das zusammenzusparen, ohne zu kaufen, also mit Echtgeld zu kaufen, das vermute ich mal. Ich habe jetzt einfach nur.
Also das geht nicht. Also da würde ich sagen, zumindest nach derzeitigem Kursstand ist es vollkommen unmöglich und derzeitige Droprate der Lootbox ist vollkommen unmöglich, die alle aufzumachen, wenn man sich das erspielen will. Dafür kriegt man viel zu viele davon.
Ja, wahrscheinlich geht es um so, bis man überhaupt was zusammen hat, um mal eine aufzumachen, würde ich mal vermuten. Ich habe das einfach nur zitiert, kenne das Spiel ja selber nicht. Aber das ist dann anscheinend schon was, wo man davor steht und sich denkt, okay, also im Grunde genommen haben sie es so zäh gemacht, dass du entweder kaufst oder du lässt die Lootbox halt Lootbox sein.
Genau, du kannst die Lootbox Lootbox sein lassen, was ich ganz nett finde. Es gibt Händler, die kaufen dir die Lootboxen für diese banale Ingame-Währung ab. Und zahlen dir dafür sogar noch ganz ordentlich was dafür. Also sie sind nicht total sinnlos. Wenn du gar nichts mit Lootboxen zu tun hast, kannst du immer noch an einen Händler verschachern. Aber es ist wirklich penetrant, wie viele du davon kriegst. Und da hört die Lootbox-Mechanik übrigens auch nicht auf, denn die Dungeons im Spiel, die kannst du auch kostenlos spielen. Musst du jetzt nicht irgendein Instanzenpack oder sonst was kaufen. Aber du hast pro Tag als nicht zahlender Spieler, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, ein Abo zu machen, da können wir gleich noch zukommen, als nicht zahlender Spieler hast du am Tag 10 Schlüssel für Dungeon-Boxes, weil nach jedem Boss die altbekannte Schatztruhe, die man nach einem Boss bekommt, wenn man den in einem Dungeon gelegt hat, für die brauchst du einen Schlüssel, um die aufzumachen und davon hast du am Tag nur 10 und wenn du mehr als 10 aufmachen willst, was ungefähr so 1,5 Dungeons sind im Spiel, dann musst du die kaufen. Und was in den Boxen drin ist, das kriegst du auch wie in der Lootbox. Du kriegst am Anfang gezeigt, wenn du diese Dungeon-Box aufmachen willst, auch wenn du einen Schlüssel hast, die und die Gegenstände können drin sein, willst du einen deiner Schlüssel benutzen. Es ist eine Lootbox.
Oh mein Gott, sie haben wirklich alles drin. Sie haben also einen Marktplatz mit Ingame-Währung, sie haben Lootboxen, sie haben einen Shop, sie haben außerdem noch ein Abo-System. Geil.
Sie haben auch tägliche Login-Rewards. Ja. Da haben sie uns auch zugehört.
Das stimmt, ja. Das ist hervorragend. Was, wenn ich jetzt ein Abo abschließe, kriege ich dann wenigstens alles?
Das Abo ist derzeit voll für den Arsch. Auch das wollen sie jetzt im neuen Patch aufwerten. Das heißt, der soll heute erscheinen, am 5.7. Damit wollen sie die Vorteile, die man als Patron übrigens hat, die machen das wie wir. Die haben auch Patrons. Die, so heißen dort die Abonnenten, für 13 Euro. Die kriegen zusätzliche Dungeon-Loot-Keys. Die kriegen mehr Erfahrungspunkte, die kriegen mehr Geld beim Abschluss von Quests und so weiter. Die ganzen Benefits, ich habe mir die mal angeguckt, ich käme nie auf die Idee, dafür irgendwie 13 Euro auszugeben. Und die kriegen pro Tag einen kostenlosen Lootbox-Schlüssel für die normalen Lootboxes, die droppen. Das heißt, die Leute, die ihnen 13 Euro jeden Monat geben, die sollen auch noch wirklich auf die Lootboxen angefixt werden. Weil es völlig unmöglich ist, mit einem Lootbox-Key, ich meine, ich habe heute 2 Stunden gespielt, ich glaube, ich habe 12 gedroppt.
Ist natürlich jetzt aus dieser reinen Geschäftssicht ist es einigermaßen logisch, weil die Lootboxen, das funktioniert ja darüber, dass du sozusagen bei einzelnen Leuten das Maximum rausholst, dass du einzelne Leute hast, die dann auch 200-300 Euro oder so ausgeben und natürlich würden die sonst ein Abo abschließen.
Ja, also aus geschäftlicher Sicht klar, aber ich würde jedem der da anfällig dafür ist, der sagt, okay, wenn ich vielleicht mal eine davon aufroppe, dann komme ich vielleicht schon auf die Idee, oh, jetzt könnte ich mir nochmal 5 Schlüssel oder so kaufen, vielleicht ist ja eine ultra seltene Waffe drin, weil da stecken halt auch nicht nur Kosmetika drin, sondern auch zum Beispiel seltene Waffen. Natürlich kann man sich die theoretisch auch ergrinden, aber man kann natürlich auch einfach mal richtig viel Glück haben. Wer da anfällig dafür ist, angesichts der schieren Masse an Glücksspielmechanismen, die dort drin sind, würde ich sagen, dann vielleicht doch lieber nicht. Weil da kann man, glaube ich, schnell an den Punkt kommen, wo man sagt, ach komm, ein Set Schlüssel kaufe ich noch. Ja.
Eieiei. Naja, okay. Aber ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Was kommt denn dann unterm Strich dabei raus? Also ist es etwas, was das Spiel für dich entwertet? Stört das die Immersion, weil es sehr präsent ist? Ist es trotzdem einfach noch weiter ein super Spiel, solange man diesen Kram ignoriert?
Also ich habe einen großen Spaß dran. Wieder mal, und ich glaube, ich werde es jetzt auch tatsächlich noch wieder ein bisschen weiterspielen, weil es macht mir gerade einfach sehr viel Freude, es nochmal zu spielen. Und ich kann das wirklich komplett bislang ignorieren. Bislang hat es auch auf mein Spielgefühl überhaupt keinen Einfluss. Und deswegen würde ich sagen, wer das ignorieren kann, wem nicht allein schon die Präsenz einer Lootbox auf die Idee bringt, jetzt irgendwie sein Erspartes aufzugeben oder sich fürchterlich aufzuregen, der kann das einfach spielen und kann diesen ganzen Zinnober ignorieren, wenn er das möchte, und hat ein wirklich spannendes, storylastiges Spiel. Es gibt allerdings einen Haken, auf den ich noch zu sprechen kommen muss. Ich habe ja diese Marks of Favor erwähnt, diese Male der Gunst, von denen man täglich über diese täglichen Challenges nur so und so viele erwerben kann. Das sorgt dafür, bei mir zumindest, und ich habe auch auf einigen Reddits und so gelesen, dass ich da nicht unbedingt der Einzige bin, das sorgt dafür, das ist ja eine extrinsische Motivation. Du machst Zeug im Spiel und bekommst eine externe Belohnung dafür in Form dieser Male der Gunst. Das sorgt aber dafür, dass ich teilweise davor sitze und die intrinsische Motivation verliere. Denn wenn mich das Spiel jetzt 3 oder 4 Stunden lang belohnt dafür, dass ich Quests erledige, dass ich Monster umhaue, also Dinge, die ich automatisch sowieso mache, weil ich das Spiel spiele und die ich mache, weil ich das Spiel gerne spiele, und irgendwann steht das Spiel da und jetzt kriegst du nichts mehr für heute. Und dann stehe ich so ein bisschen da und denke mir, eigentlich hatte ich gerade noch intrinsische Motivation, das weiterzuspielen. Ich wollte noch mehr Quests machen, aber jetzt gibst du mir nichts mehr. Verstehst du, was ich meine?
Verstehe, was du meinst. Ich glaube, die meisten MMOs haben aber, glaube ich, sowieso keine wirklich starke intrinsische Motivation, weil ich finde, die Spielmechaniken zumindest in diesem Solo-PvE oder so Standard-PvE, weiß ich nicht, sind die meistens wirklich so spaßbringend, ohne den Loot und ohne den ganzen anderen Kram. Ich würde fast behaupten, meistens nicht.
Bei Secret World habe ich halt immer die intrinsische Motivation. Ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich will die nächste Quest erleben. Will wissen, was da passiert. Ich habe bei Secret World erheblich mehr intrinsische Motivation, als ich bei so gut wie jedem anderen MMO habe. Einfach weil es so sehr storylastig ist, weil es fantastische kleine Geschichten erzählt, weil es eine tolle Atmosphäre hat und weil ich immer mehr über diese Spielwelt lernen will. Und wenn dann halt der extrinsische Motivationsfaktor eben eher sagt, nee, warte doch bis morgen noch. Die Quest kannst du ja auch morgen noch machen. Mach doch in der Zwischenzeit was anderes. Morgen wirst du ja dafür belohnt, dass du sie machst. Da hast du beides auf einmal. Ist sozusagen eine Win-Win-Situation. Und dann höre ich auf zu spielen, obwohl ich eigentlich noch Lust gehabt hätte.
Ja. Boah, jetzt könnte man natürlich anfangen zu diskutieren, ob die Story nicht eigentlich auch extrinsisch ist, weil quasi separat vom Spiel würde die ja genauso existieren und wäre immer noch eine gute Story. Aber es führt ein bisschen zu weit.
Zumindest führt es über eine Wertschätzung, glaube ich, schon ein bisschen hinaus. Aber ich denke, man kann abschließend sagen, wirklich, wer das Secret World noch nicht gespielt hat oder früher mal kurz reingespielt hat und es eigentlich ganz okay fand, aber dann nicht mehr dazu gekommen ist, für den gibt es eigentlich keinen Grund, sich das jetzt entgehen zu lassen. Denn es entgeht einem eins der besten Writings der Spielegeschichte. Ich finde es wirklich so gut. Das war ja der Executive Director des Spiels, war ja auch The Longest Journey?
Ja, das Adventure von Funcom.
Genau. Das war der, der auch The Longest Journey gemacht hat. Ich habe gerade nur überlegt, heißt das The Longest Journey oder ob ich irgendwie den Namen gerade mit irgendwas anderem verwechsel. Es gibt zu viele Spiele mit Journey im Namen und Long.
Hoffentlich hat er nicht auch das Rätseldesign in Secret World gemacht.
Aber The Longest Journey, das lieben ja auch sehr viele Leute fürs Writing und für die Story-Qualitäten. Und das merkt man da. Ja. Und wer auf sowas steht, wer wirklich ein MMO mit geiler Geschichte zum Alleine spielen haben will, der sollte dort reingucken. Er sollte allerdings auch damit leben, dass es wirklich jede Free-to-Play-Mechanik aufgreift, die irgendwo bei 3 nicht auf den Bäumen war.
Ja, Aber jetzt noch, das war jetzt die rationale Einschätzung. Jetzt kommt noch die ethisch-moralische Nachfrage. Kann man ein Spiel oder würdest du dieses Spiel, das all diese Mechaniken einsetzt, auch unter Einbeziehung unserer Lootbox-Folge etc., trotzdem empfehlen?
Also eigentlich sollte man es ablehnen. Wirklich. Es ist ein bisschen, lass es mich so rumformulieren. War The Secret World ohne diesen ganzen Zinnober das erheblich bessere Spiel? Ja, 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 ja. Es war das erheblich bessere Spiel. Ist es mit Einführung des Zinnobers ein so schlechtes Spiel, dass es sich nicht mehr rentiert? Spielerisch nein. Kann man tatsächlich sagen, ich will das nicht spielen, weil diese Elemente drin sind, weil ich diese Elemente falsch finde? Ja, kann man. Würde ich das jetzt persönlich machen? Nö. Aber falsch finde ich die Elemente trotzdem. Das ist so ein, ich, weißt du, wie die Amis sagen, I want my cake and eat it.
Ja, also nochmal, um das nochmal sozusagen so einen Nagel drauf zu machen, wenn jetzt sozusagen, du hast schon festgestellt, dass das durchaus ein empfehlenswertes Spiel ist und dass man damit Spaß haben kann und so weiter und so fort, würdest du jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, wenn wir unter Einbeziehung aller ethisch-moralischen Gesichtspunkte, die eben verbunden sind, auch mit dem ganzen Lootbox, Free-to-Play, sonst was System, würdest du dann unterm Strich sagen, wenn ich das mit einbeziehe, dann würde ich meine Empfehlung zurücknehmen oder nicht?
Nein, das kann ich ja schlecht machen und es dann insgeheim noch irgendwie weiterspielen. Also wenn es mir so gut gefällt und ich das so weit ignorieren kann, dass ich selber noch es weiterspielen wollen würde, wäre es ein bisschen verlogen, wenn ich jetzt sagen würde, aber da muss ich aus prinzipiell ethischer Sicht meine Empfehlung trotzdem widerrufen, weil das wäre dann tatsächlich Wasser predigen und Wein saufen. Aber man kann es gewiss problematisch finden und man sollte es eigentlich problematisch finden, weil das wirklich ein schönes Beispiel dafür ist, das Spiel war besser, als der Scheiß nicht drin war. Allerdings war das Spiel halt auch nicht erfolgreich, als der Scheiß nicht drin war. Jetzt mal abwarten, was passiert.
Man könnte aber immer noch sich das Original kaufen und dann auf diesen alten Servern spielen, nur dass das nicht mehr geupdatet wird. Das ist richtig.
Ich weiß nicht, ob es das alte noch zu kaufen gibt.
Ja, irgendwo wird sich schon noch so
und
ein
ob man dort noch
lassen, oder?
Und ob man dort noch neue Charaktere machen kann. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht ausprobiert.
Okay. Also aber
dann hätte ich mir nämlich meinen Steam Client und alles noch mal, also da hätte ich das Ding noch mal doppelt installieren müssen. Und das wollte ich dann doch auch nicht unbedingt machen. Ich weiß nicht, ob man es noch kaufen kann und ob man dort überhaupt noch einen Charakter erstellen kann.
Mal hypothetisch, wenn das noch möglich wäre, ich nehme an, das ist jetzt inzwischen auch günstig zu haben, würde man empfehlen, kauft es euch lieber?
Ja, definitiv. Ich habe mir die Buy-to-Play-Variante damals in irgendeinem Steam-Sale gekauft. Da war sie mit allen aktuellen Updates und so weiter drin. Ich glaube, es hat mich damals 10 Euro gekostet. Es waren perfekt angelegte 10 Euro. Wenn das noch geht, mach das gerne oder guck einfach mal rein. Jetzt ist es ja Free-to-Play und dann kann man ja immer noch sagen, hey, das gefällt mir so super, ich will aber den ganzen Zinnober nicht haben. Ich kauf's mir jetzt, spiel's einmal für die Story durch und fertig ist der Lack. Wenn das geht, klar. Weiß allerdings nicht, ob es geht. Man sollte übrigens an der Stelle noch einen einzigen, aber dann auch wirklich allerletzten Punkt. Im Moment kann man ausschließlich, wenn man diese Ingame-Währung kaufen möchte, das per Kreditkarte machen und über einen Anbieter, HiPay oder HiPay, je nachdem wie man ausspricht, sitzt offenbar in Frankreich und hat einen absolut miesen Google-Leumund. Ich würde also wenn man einfach mal HiPay oder HiPay ein bisschen googelt, würde ich dazu raten, bis zur Einführung von neuen Zahlungsdienstleistern sehr vorsichtig zu sein, dort Geld in die Hand zu nehmen. Das klingt nicht gut, was man von denen liest.
Okay. Dann würde ich sagen, Herr Gebauer, sind die Menschen da draußen umfassend informiert? Dann würde ich sagen, geleiten Sie ihn doch noch kurz zur Tür, helfen Sie ihn in den Mantel.
Ja, das tue ich doch gerne. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Freude gemacht, unsere Wertschätzung zu The Secret World Legends. Ich hoffe tatsächlich, was das Spiel angeht, nicht was das Zahlungsmodell angeht, dass der ein oder andere von euch vielleicht mal Lust gekriegt hat, es auszuprobieren. Das Spiel an sich, die Geschichte, das Writing, die haben es verdient, dass mehr Leute das gespielt haben. Das Bezahlmodell lassen wir da mal außen vor. Ansonsten bedanke ich mich wie immer dafür, dass Sie und dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid und sage bis zur nächsten Wertschätzung. Machen Sie es gut.